Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Eine Region, zwei Tageszeitungen, ein Verlag. Die Bauer Media Group plant, dem Dumont Verlag die Mitteldeutsche Zeitung abzukaufen und würde damit zum journalistischen Platzhirsch in Sachsen-Anhalt. Ist das ein Problem oder in Zeiten des schrumpfenden Zeitungsmarktes klaglos hinzunehmen und besser als gar keine Zeitung? Beleuchten wir gleich von mehreren Seiten dieses Thema. Zu Beginn aber die geplante neue Antwort auf die Depublikationsfrage. Also die Frage, wann etwas im Netz gelöscht werden muss. Sehr oft ist es streitbar, was gelöscht werden muss. Stichwort Oma-Video, der Streitfall hat es sogar zum eigenen Wikipedia-Eintrag gebracht. Aber gerade in sozialen Medien geht es häufig nicht um streitbare Grenzen des Geschmacks, sondern es geht um die Grenzen des gesetzlich vereinbarten Rechts. Volksverhetzung, Rassismus, Gewaltandrohung ist alles verboten. Aber entsprechende Posts zu depublizieren, damit tun sich insbesondere die Betreiber der Plattformen oft schwer. Das soll sich jetzt ändern, plant das Bundesjustizministerium. Und der Hebel heißt mal wieder Netzwerkdurchsetzungsgesetz bzw. Nachbesserung desselbigen. Mein Kollege Johannes Kuhn beobachtet das Ganze in Berlin. Herr Kuhn, seit Ende 2017 müssen Anbieter problematische Inhalte löschen und auf Beschwerden reagieren. Hat das bislang nicht genügend gebracht?
Es würde wahrscheinlich kaum jemand behaupten, dass soziale Netzwerke in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren friedlichere Orte geworden wären. Das Netz.dg, so lässt sich bilanzieren, hat das Problem nicht eindämmen können. Es hat auch nicht allerdings die Nebenwirkungen, die befürchtet waren, entfaltet im Sinne von, dass flächenweise Overblocken geschieht, also Postings runtergenommen werden, die eigentlich völlig in Ordnung sind. Das Problem im Kern ist, es wird sehr unterschiedlich umgesetzt von den Plattformen. Das sieht man oft an den Zahlen. Die letzten, die vorliegen, sind aus dem ersten Halbjahr 2019. Twitter zum Beispiel hatte 500.000 Beschwerden bekommen, davon ungefähr 45.000 in 45.000 Fällen tätig geworden. Das liegt daran, dass Twitter zum Beispiel eigentlich fast nur noch Beschwerden über das Netz.dg zulässt. YouTube waren es 300.000 Beschwerden, 70.000 Löschungen. Bei Facebook dagegen waren es nur 674 Beschwerden. Woran liegt das? Facebook setzt auf seine eigenen Hausregeln. Der Weg zum Löschantrag via Netz.dg läuft über viele Untermenüs und ist versteckt. Und das kritisieren teilweise auch die Nutzer.
Da sprechen Sie wahrscheinlich schon eines der Probleme an, das jetzt angegangen werden soll. Was plant laut Entwurf Bundesjustizministerin Christine Lambrecht?
Ja, auch in den Fachanhörungen ist genau diese umständliche Meldewege, die wurden von verschiedener Seite kritisiert. Das wird jetzt genauer gefasst. Es wird aber auch ausgeweitet, das Netz.dg, zum Beispiel auf Videospiel-Streaming-Plattformen wie Twitch. Und ein weiterer Punkt ist Konstruktionsfehler, wenn man so sagen kann. Bislang gab es keine Möglichkeit, sich über eine Löschung zu beschweren und im Zweifelsfall den Kommentar wieder einstellen zu lassen. Das soll jetzt möglich sein. Und wenn es darüber Streit gibt, soll es eine private Schiedsstelle geben, dass es nicht vor Gericht wandert bei Beleidigungen. Die folgenreichste Neuerung wurde bereits im Dezember vorgestellt. Plattformen sollen verpflichtet werden, Inhalte wie Neonazi-Propaganda, Terrorpläne, Volksverhetzung oder Morddrohungen direkt an das Bundeskriminalamt zu melden. Das soll auch der Abschreckung dienen.
Wie kommt das an?
Nun, da muss man sich jetzt erstmal einigen. Da gibt es noch Detailfragen, die offen sind. Das Ganze kommt jetzt aus dem SPD-geführten Justizministerium. Der Koalitionspartner von der Union hat bereits einige Forderungen vorgelegt. Zum Beispiel eine stärkere Betonung der Selbstregulierung, also eine Art Prüfstelle, wie wir sie im Medienbereich mit der freiwilligen Selbstkontrolle haben. Dazu will die Union einheitliche Löschkriterien über alle Plattformen hinweg. Und insgesamt dafür sorgen, dass das Netz, die höher gewichtet wird als die Hausregeln, denn die sozialen Netzwerke löschen ja auch eigenhändig, was gegen ihre eigenen Geschäftsbedingungen verstößt. Die Opposition sieht das weitgehend kritisch. Bei den Grünen gibt es so ein paar Überschneidungen, zum Beispiel das mit den Meldewegen oder der Wiederherstellung fälschlich gelöschter Inhalte. Die FDP sagt, lasst uns auf das Strafrecht konzentrieren und das anwenden. Entsprechend die Staatsanwaltschaften mit mehr Internetkompetenzen ausstatten. Die Linke will das Gesetz teilweise aufheben und die AfD ebenfalls in Bezug auf Meinungsfreiheit.
Gut, Herr Kuhn, klingt nach teilweise zumindest akzeptablen Vorschlägen, aber die werden natürlich wieder kontrovers diskutiert, insbesondere von der Opposition. Aus Ihrer Sicht, ist das eine sinnvolle und effektive und vor allem praktikable Lösung und Erweiterung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes?
Ich habe meine Zweifel, ob das Gesetz jemals eine abschreckende Wirkung entfalten kann, denn man sieht ja jetzt, dass man schon Instanzen drumherum baut, womöglich, dass man auch wieder stärker versucht, strafrechtlich Exempel zu statuieren, aber weiterhin die wichtigen Entscheidungen zur Strafwürdigkeit bei den Plattformanbietern lässt. Und es könnte immer sein, dass es Nebenwirkungen gibt, dass sich dieser Wut- und Hassdiskurs in den privateren Teil der Netzwerke zurückzieht. Oder auch, dass eben sicherheitshalber sehr viel mehr gemeldet wird, was die Plattformen als strafrelevant ansehen. Und es gibt noch einen anderen Punkt, und der heißt, wie wirkt das Ganze im Ausland? Und beim Internet Governance Forum hier in Berlin haben schon einige Aktivisten gemeint, ja, bei uns, wir leben in autoritären Regimen, und die sagen, ja, wir löschen auch im Internet, aber Deutschland macht das ja auch.
Johannes Kuhn, danke für die Einschätzung nach Berlin. Sprechen wir über Regionalzeitungen. Für den Kölner Dumont Verlag bekanntlich nicht mehr das Geschäftsfeld der allerersten Wahl. Im letzten Jahr wollte der Verlag das Regionalgeschäftsfeld prüfen, dann Verkauf der Berliner Zeitung und Kurier. Und nun bahnt sich ein neuer Coup bzw. Verkauf an. Die Mitteldeutsche Zeitung in Sachsen-Anhalt mit ihren 17 Lokalausgaben, mit Anzeigenblättern und regionalem TV-Sender. Geht alles an, wenn das Bundeskartellamt sein Okay gibt. Die Bauer Media Group, die wiederum besitzt genau in dieser Region bereits die Zeitung Volksstimme. Was uns zur Frage bringt, was plant Bauer dort mit der Verbreitung zwei großer Tageszeitungen und welche printmediale Kernstrategie verfolgen die großen deutschen Verlage in Zeiten des schrumpfenden Zeitungsmarktes überhaupt? Gibt es da Unterschiede? Ich habe darüber vor der Sendung mit dem Kölner Medienforscher Christian Wellbrock gesprochen. Herr Wellbrock, blicken wir zunächst auf den Käufer, die Hamburger Bauer Media Group. 600 Zeitschriften weltweit bringt der Verlag raus, von Bravo über das Neue Blatt bis Cosmopolitan. Der Fokus dabei liegt eher auf buntem und Regenbogenthemen. Nun, neben der Volksstimme in Sachsen-Anhalt, kommt jetzt die Mitteldeutsche dazu. Was steckt aus Ihrer Sicht dahinter?
Auf den ersten Blick wirkt das natürlich erstmal überraschend, dass die Bauer Media Group sich hier noch eine zweite Regionalzeitung zukauft. Man hatte in der Vergangenheit auch eher damit gerechnet, dass Bauer vielleicht eher die Volksstimme verkaufen würde, als jetzt in dem Gebiet noch etwas hinzukaufen würde. Aber da hat sich offenbar jetzt eine Gelegenheit ergeben durch die, ich sage jetzt mal, prekäre Lage der Dumont-Gruppe. Und da hat man eben gute Möglichkeiten, jetzt in Sachsen-Anhalt Größenvorteile zu nutzen. Also sowohl die Volksstimme als auch die Mitteldeutsche Zeitung sind vom Verbreitungsgebiet her praktisch überschneidungsfrei. Und dadurch ergeben sich natürlich dann Synergiemöglichkeiten oder Größenvorteile. Das bedeutet also, sie verdoppeln sozusagen auf einen Schlag die Auflage. Und dadurch wird sich das dann für Bauer sicherlich auch lohnen können.
Ja, Sie haben es angesprochen, die Verbreitungsgebiete der beiden Zeitungen überschneiden sich nur wenig. Dennoch, journalistisch und was die Medienvielfalt betrifft, ist das jetzt in der Region, salopp gesagt, also eine Soße, wenig Varianz. Was bedeutet das für Mitteldeutschland, was die Vielfalt betrifft?
Also ökonomisch betrachtet gebe ich Ihnen natürlich recht, es ist jetzt einfach ein Player weniger. Aber es ist auf der anderen Seite halt auch so, dass wir gucken müssen, was die Alternativen sind. Und diese Konsolidierungen, gerade im Lokalmedienbereich, die sind natürlich ärgerlich und es wäre schöner, wenn es die nicht gäbe. Wir wissen aber auch schon seit langem ziemlich genau, dass es eben in genau diese Richtung geht, dass wenn nicht konsolidiert wird, dass es einfach sehr, sehr schwierig sein wird, im regionalen oder im lokalen wirtschaftlich erfolgreich Journalismus zu betreiben. Und dann muss man auch mittelfristig damit rechnen, dass wir so genannte News-Deserts wahrscheinlich irgendwann auch haben werden. Das heißt, Gebiete, wo es überhaupt keinen Lokaljournalismus mehr gibt, wie das in den USA beispielsweise schon durchaus der Fall ist. Und wenn wir da tatsächlich was dagegen tun wollen, dann reicht es halt nicht, wenn man jedes Mal bedauernd feststellt, dass da schon wieder jemand den Markt verlässt oder Redaktionen zusammengelegt werden, sondern dann müssen wir das Ganze auch ein bisschen systemischer angehen. Und da besteht aus meiner Sicht im Bereich der Distribution digitaler journalistischer Inhalte einfach sehr viel Potenzial. Also beispielsweise könnten Regionalverlage ja auch miteinander kooperieren und gemeinsame Vertriebsplattformen aufbauen. Da gibt es mittlerweile auch schon technologische Lösungen, bei denen auch jeder Verlag seine Marken behalten kann. Und um sowas aber zumindest vom Prinzip her realisieren zu können, müssten die Lokalzeitungen oder die Verlage eben kooperieren. Und da tun sie sich einfach sehr, sehr schwer.
Herr Billbrock, einmal noch zu den Strategien der Verlage. Wir haben Bauer und deren offenbaren Fokus auf regionale Berichterstattung in einem bestimmten Gebiet. Mir fällt da neben Dumont mit der massiven Umstrukturierung im regionalen Bereich noch Axel Springer mit den Marken Bild und Welt ein, die aber eher einen Fokus nicht auf die Verbreitungsgebiete, sondern auf die Verbreitungsart legen, nämlich der Fokus Digitalisierung. Dann noch Funke und Matzak. Es scheint so, als ob jeder so sein eigenes Süppchen und eigenen strategischen Fokus setzt bzw. kocht. Wie sehen Sie das? Gibt es da Parallelen, was die Strategien der Verlage betrifft?
Also ich denke schon, dass man die Strategien der Verlage ganz grob in zwei Kategorien einteilen kann. Also auf der einen Seite ist es so, es ist eine, ja, so eine Art Exit-Strategie, also sozusagen der Ausstieg aus dem Geschäft mit Journalismus, zumindest zu großen Teilen, wie wir das eben bei Dumont jetzt gesehen haben, aber wie Axel Springer das in den letzten 10, 15 Jahren par excellence vorgemacht hat, also Rückzug aus dem Journalismus bei gleichzeitigem Fokus auf digitale Geschäftsfelder. Das Geschäft mit den journalistischen Inhalten spielt bei Springer also nur noch eine untergeordnete Rolle. Und das Gegenstück dazu, könnte man sagen, ist die Strategie der Funke-Gruppe oder Matzak auch zumindest mit Abstrichen. Die versuchen eben, ähnlich wie das jetzt Bauer vielleicht im Kleinen in Mitteldeutschland versucht, Größenvorteile zu realisieren. Man kauft also möglichst viel zu und erhofft sich dadurch eben Synergieeffekte, um damit die Stückkosten senken zu können und damit ein tragfähiges Geschäftsmodell auch im Bereich des Lokaljournalismus zu entwickeln. Bisher kann man schon sagen, dass wirtschaftlich erfolgreicher ganz eindeutig Axel Springer war, aber die Hoffnung ist natürlich da, dass das vielleicht auch mit der Größenstrategie klappen könnte und wir dadurch auch den Lokaljournalismus zumindest in weiten Teilen erhalten können.
Die Bauer Media Group plant die Übernahme der Mitteldeutschen Zeitung vom Kölner Dumont Verlag. Über die Auswirkungen und die Strategien der Verlage habe ich mit dem Kölner Professor für Medien- und Technologiemanagement Christian Wellbrock gesprochen. Danke, Herr Wellbrock.
Vielen Dank, Herr Wendorf.
Also besser Monopol als gar keine Zeitung, findet Herr Wellbrock. Mein Kollege Christoph Richter sieht das etwas anders. Sein Kommentar.
So richtig überraschend kam die gestrige Nachricht nicht, als bekannt wurde, dass die Mitteldeutsche Zeitung und die Magdeburger Volksstimme mit dem Bauer Verlag bald denselben Eigentümer haben. Schon lange wurde darüber in Sachsen-Anhalt gemunkelt und spekuliert, doch so richtig wollte keiner daran glauben, zu unwirklich erschien das Prozedere. Doch als es dann schwarz auf weiß feststand, war das Entsetzen groß. Hieß es doch, das geht nicht, man könne doch die karge Presselandschaft in Sachsen-Anhalt nicht noch weiter aushöhlen. Das wäre doch das Ende des Pluralismus, der nach 1989 erkämpften Meinungsvielfalt und unabhängigen sowie freien Berichterstattung. Doch jetzt, 30 Jahre nach dem Mauerfall, ist das anscheinend nur noch Makulatur. Und es kommt etwas wieder, was man glaubte, längst zu den Akten gelegt zu haben, das Zentralorgan. Denn mit dem Verkauf der Mitteldeutschen Zeitung ist der Schritt zur Fusion der beiden Zeitungen nicht mehr weit. Es kommt damit die Mitteldeutsche Volksstimme und, so deutlich muss man es sagen, es kommt damit auch journalistisches Einerlei, Eintopf gewissermaßen. Insbesondere die Mitteldeutsche Zeitung hat sich in Sachsen-Anhalt in den letzten 30 Jahren einen Namen mit kritischer Analyse gemacht. Die Reporter kennen sich aus in den Verästelungen der Landespolitik, immer mit dem Anspruch verbunden, jeden Tag eine Zeitung zu liefern, die dem Leser zeigt, wir sind im Land unterwegs, wir erzählen euch, was hinter den Kulissen passiert. Glücklich waren die Mächtigen darüber nicht. So gab es gerade in Richtung Mitteldeutscher Zeitung immer mal wieder die Ermahnung, auch aus der Magdeburger Staatskanzlei, doch bitte mal über die Erfolgsmeldungen des Landes auf der Seite einzuberichten und das Land nicht immer herunterzuschreiben. Jetzt gibt es wohl einen Rollback zu alten Zeiten, als es noch ein Zentralorgan gab, der den Menschen mit einer Stimme gesagt hat, wie die Welt da draußen funktioniert. Die überregionale Berichterstattung wird künftig identisch gleichsam Fahrt. Pluralistische Meinungsvielfalt wird es nicht mehr geben. Die realsozialistische Monotonie, zumindest was die Zeitungslandschaft betrifft, sie dürfte in Sachsen-Anhalt zurück sein. Demokratietheoretisch ist das ein mehr als großes Problem. Die Wächterfunktion der Medien wird mit dem Verkauf der Mitteldeutschen Zeitung an den Bauer Verlag weiter ausgehebelt. Und das ist bedenklich für die Demokratie. Denn wenn es nur noch einen Blick auf die Mächtigen gibt, wird die Versuchung groß sein, auf die Journalisten Einfluss zu nehmen. und wir brauchen mehr als die FAZ, die Süddeutsche oder den Tagesspiegel. Wir brauchen die kleinen Blätter, die im Stadtrat oder Kreistag unterwegs sind, die den lokalen Fürsten auf die Hände schaut. Jetzt kann man nur noch auf das Kartellamt setzen und hoffen, dass es auch das Grundgesetz die Demokratie im Blick hat und sagt, so nicht, um dem neuen sachsen-anhaltischen Zentralorgan aus Mitteldeutscher Zeitung und Magdeburger Volksstimme in letzter Sekunde eine Absage zu erteilen. Es wäre schön, aber ob es so kommt, ich glaube nicht dran.
Der Kommentar von Christoph Richter. Es gibt sie noch, die Menschen, die der Meinung sind, Homosexualität sei etwas Falsches und Ungesundes und man müsse den Menschen mit Konversionstherapien helfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will diese Behandlung für Minderjährige verbieten, aber insbesondere ein sexualpädagogischer Verein lässt sich davon nicht beirren. Das kritisieren zumindest schwul-lesbische Online-Portale. Und die wiederum bekommen für diese Kritik umgehend Post vom Anwalt. Miriam Kitt berichtet.
Sexualpädagogik, die Angst macht. So beschreiben Journalisten den international aktiven Verein Teenstar. Ein Verein, der an Schulen geht, um Kindern und Jugendlichen Sexualerziehung zu vermitteln. Und ein Verein, der unter dem Verdacht steht, mit dubiosen Beratungsangeboten Heranwachsenden die Homosexualität aberziehen zu wollen. Wer darüber berichtet, dem flattert schnell ein Anwaltsschreiben von Teenstar ins Haus. So ging es auch der Online-Nachrichtenplattform queer.de. Chefredakteur Norbert Blech.
Die Vorgeschichte dabei ist, in Österreich hatte das Magazin Falter vor einem Jahr interne Schulungsunterlagen aufgedeckt, in die Öffentlichkeit gebracht von dem Verein, wo Homosexualität beispielsweise als therapierbar dargestellt wird. Und Teenstar lief bisher recht außerhalb der Öffentlichkeit und wurde dadurch sehr bekannt. Und auch in Deutschland begannen Medien darüber zu berichten.
Auch queer.de veröffentlichte mehrere Berichte über Teenstar und wollte den Fall journalistisch begleiten. In einem Artikel zitierte das Portal den Lesben- und Schwulenverband Sachsen, der in einer Pressemitteilung vor Teenstar gewarnt hatte.
In dieser Pressemitteilung hatte der LSVD Sachsen davor gewarnt, dass Teenstar eine Gefahr für Kinder ist und recht offen gesagt, dass homophobe Workshops nicht in den Unterricht gehören und dass Teenstar der Zugang zu Bildungseinrichtungen verwehrt werden soll. Wir haben dann diese Pressemitteilung des LSVD aufgegriffen und zusammengefasst und bekamen dann eine Abmahnung, dass wir die Zitate des LSVD nicht mehr verbreiten sollen. Und sie hatten sich auch an einzelnen Begriffen gestört, die wir noch mit reingebracht haben, wie Homoheiler.
Die Anwälte des Vereins Teenstar versuchten queer.de mit einer einstweiligen Verfügung einen Maulkorb zu verpassen. Sie forderten die Journalisten auf, den Artikel umgehend zurückzuziehen. 250.000 Euro Strafe oder 6 Monate Ordnungshaft könnten queer.de bei Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungserklärung drohen. Das machten sie in dem Schreiben deutlich, das dem Deutschlandfunk vorliegt. Queer.de lehnte ab. Auf Nachfrage teilte Teenstar dem Deutschlandfunk mit, die Berichterstattung einiger Online-Plattformen habe zum großen Teil auf Falschaussagen beruht. Dass Teenstar an Schulen wegen einer homosexuellenfeindlichen Sexualpädagogik eine Gefahr für Kinder und Jugendliche sei, möchte der Verein so nicht mehr lesen. Die Regierung in Österreich hatte erst vor wenigen Monaten empfohlen, den Verein nicht mehr an Schulen unterrichten zu lassen. Auch Lesben- und Schwulenverbände in Österreich warnen vor dem aus ihrer Sicht homosexuellenfeindlichen Programm. Hartmut Ruß klärt seit über 15 Jahren über die Aktivitäten von sogenannten Homoheilern in Deutschland auf. Vor einigen Jahren auch für den LSVD Sachsen. Für das Bundesgesundheitsministerium und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hat er an einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme zu Konversionstherapien mitgearbeitet und in dem Bericht auch die Passagen zu Teenstar verfasst. Er ordnet den Verein nach wie vor in ein breites Netzwerk von homosexuellenfeindlichen und christlich-fundamentalistischen Organisationen ein. Auch nachdem der Verein laut eigenen Angaben sein internes Schulungsprogramm verändert haben will.
Der Text, der von Teenstar Österreich aus dem internen Programm gestrichen worden ist, stammte vom Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft. Dieses Institut wird von der Offensive Junger Christen in Deutschland betrieben, die sehr aggressiv in der Vergangenheit gegenüber Homosexuellen aufklärerisch tätig waren. Sie vertreten die Lehre, dass quasi Homosexualität nur eine Art Verhalten ist, was man abstellen kann, und homosexuelle Gefühle ein Ausdruck von psychischen Störungen sind.
Zwischen den Organisationen gäbe es sogar personelle Überschneidungen, so Ruß. Öffentlich distanziert habe sich Teenstar auch hier nicht. Dass der Verein stattdessen seine Anwälte vorschickt, kennt Ruß als klassisches Vorgehen religiös-fundamentalistischer Homoheiler. Mit Klagen und aggressiven Anwälten versuchten sie zu verhindern, dass journalistische Berichte und kritische Informationen öffentlich würden.
Anstatt mal reinen Tisch zu machen, werden homosexuelle Internetplattformen, also Journalisten, die dann die Kritik aus der Community aufgreifen und veröffentlichen, attackiert, mit Geldstrafen bedroht, wenn sie nicht den Mund halten und aufhören, darüber zu sprechen. Diese Aggressivität kenne ich eigentlich nur aus fundamentalistischen Organisationen, wenn man sich kritisch zur Homoheilung geäußert hat.
Nicht alle Vereine und Redaktionen können sich die Kosten eines juristischen Verfahrens leisten. Besonders den Kleinen fehlt dafür schlicht das Geld. Auch der LSVD Sachsen lenkte schließlich ein, während sich queer.de im laufenden Verfahren mit Teamster befand.
Der LSVD in Sachsen hat dann wohl einfach aus finanziellen Gründen gesagt, wir riskieren keinen Rechtsstreit, sondern wir geben eine Unterlassungserklärung ab. Das Absurde an der Geschichte ist auch, dass der Bundes-LSVD, also nicht der Landesverband in Sachsen, sondern der Bundesverband der Lesben und Schwulen in Deutschland weiterhin vor Teamster warnt in Pressemitteilungen.
Queer.de-Chefredakteur Norbert Blech sieht durch die bestehende Rechtslage die Pressefreiheit bedroht. Denn auch wer fachlich auf Linie mit Expertinnen und Experten berichtet, kann sich in Deutschland juristisch angreifbar machen. Schon kleinste Ungenauigkeiten in der Zitierweise oder andere kleine Formfehler können Redaktionen in den finanziellen Ruin treiben.
Klar ist, dass dieses Übermaß an Abmahnungen, was Redaktionen generell in den letzten Jahren bekommen, auch ein Problem darstellen, mit dem sich die Politik mal befassen muss. Es muss klar sein, natürlich muss sich jemand gegen eine Presseberichterstattung wehren können, aber es kann nicht dazu führen, dass völlig legitime Medienberichte verschwinden oder die Arbeit für Medien erschweren oder auch Medien in Existenznot bringen können, weil einfach das Geld für mehrere Prozesse nicht da ist.
Ein Beitrag bzw. Bericht von Miriam Kitt. Andreas Stopp, herzlich willkommen im Studio. Medias Res im Dialog heißt die Sendung freitags mit Hörerbeteiligung. Und deswegen sind Sie da.
Genau, und mit meiner Frage an Sie. Ich hole aus, Russland war ja jetzt in den Schlagzeilen seit gestern. Manchmal meint man, Russland sei ja eigentlich nur Putin. Aber was wissen wir eigentlich via Medien über die Lebenswirklichkeiten in diesem großen Land? Wie breit, und da komme ich schon zu meiner Frage, wie breit ist das Spektrum der Berichterstattung aus und über Russland? Und das Besondere ist an der morgigen Ausgabe unser Korrespondent in Moskau, Tilko Gries, heißt er. Mit ihm können Sie dann sprechen morgen in der Sendung ab 15.35 Uhr und jetzt aber auch schon Ihre Fragen an ihn, wenn Sie solche haben, auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. 0221 ist die Telefonnummer 345-3451. Mein Kollege wird Ihnen gleich die Mailadresse nennen. Ich sage noch unser Thema, also wie nehmen Sie die Russland-Berichterstattung wahr? Das ist das Thema morgen in Medias Res im Dialog.
Der Kollege, das bin ich, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de, die Mailadresse, Ihre Fragen, Anmerkungen, alles andere per Mail ab jetzt. Danke, Andreas Stopp.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Eike Wienberg. Ich bin Redaktionsleiter der Regionalen Rundschau und des Sieger Kurier, zwei Regionalausgaben des Weserkurier. Mein Team und ich sind für den Norden des Landkreises Diepholz zuständig. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: Landwirte verschaffen sich Gehör. In dem Artikel beschäftigen wir uns mit Landwirten aus unserer Region, die an der großen Trecker-Demo am Freitag in Bremen teilnehmen und zeigen ihre Motivation für den Protest.
Das war's von uns, der Büchermarkt, gleich im Anschluss an Medias Res mit Jan Drees. Wie immer Medias Res auch im Internet, deutschlandfunk.de heißt die Adresse. Und morgen können Sie sich beteiligen, Medias Res im Dialog, ab 15.35 Uhr hier im Radio. Mein Name ist Sebastian Wellendorf, machen Sie es gut.